Nun wollen wir miteinander noch das Wort zum heutigen Sonntag lesen, Jesaja 40, die Verse 1 bis 11. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihm zu, dass sein Frondienst vollendet, dass seine Schuld abgetragen ist. Denn es hat von der Hand des Herrn das Doppelte empfangen für all seine Sünden. Eine Stimme ruft, in der Wüste bahnt den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden, und das Höckerige soll zur Ebene werden und das Hügelige zur Talebene. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren, und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Denn der Mund des Herrn hat geredet. Eine Stimme spricht, rufe. Und ich sage, was soll ich rufen? Alles Fleisch ist Gras und all seine Anmut wie die Blume des Feldes. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist verwelkt, denn der Hauch des Herrn hat sie angeweht. Fürwahr, das Volk ist Gras. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist verwelkt, aber das Wort unseres Gottes besteht in Ewigkeit. Auf einen hohen Berg steig hinauf, du Freudenbotin Zion. Erhebe mit Macht deine Stimme, du Freudenbotin Jerusalem. Erhebe sie, fürchte dich nicht, sprich zu den Städten Judas, siehe da, euer Gott. Siehe, der Herr, Herr kommt mit Kraft und sein Arm übt die Herrschaft für ihn aus. Siehe, sein Lohn ist bei ihm und seine Belohnung geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte, die Lämmer wird er in seinen Arm nehmen und in seinem Gewandbausch tragen, die säugenden Muttertiere wird er fürsorglich leiten. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Geschwister, ihr habt es vielleicht noch in Erinnerung, auch dieses Wort aus Jesaja 40 ist in wesentlichen Grundzügen ganz ähnlich dem Predigtext Jesaja 35 vom letzten Sonntag. Siehe, da ist dein Gott. Und viele andere Gedanken, wer es nochmal auch beide miteinander zu Hause lesen will. Beides sind zunächst Verheißungen für Gottes auserwähltes Volk. Ich hatte es am letzten Sonntag gesagt, auch im Blick gerade Jesaja 35 fürs tausendjährige Reich, die Wiederherstellung Israels. Aber beide Abschnitte, auch unserer heutiger ganz besonders, haben natürlich auch ihre Aussage, ihre Bedeutung für uns als Gemeinde Jesu heute. Ich habe den Text und das Thema gestellt, der Weg zum Trost, und will auch, man könnte vieles andere Wichtige zu diesem Abschnitt natürlich sagen, aber ganz die Predigt aufs Thema Trost ausrichten. In einem kleinen Dorf herrschte bei einer Familie besonders große Freude. Ein Ehepaar hatte ein Mädchen bekommen. Es wurde der Sonnenschein für alle, nicht nur die Familie, sondern für alle Bewohner des Dorfes. Aber eines Tages wurde das Kind vor den Augen seiner Eltern auf der Straße überfahren. Von da an war die Mutter untröstlich. Sie kam über den Verlust ihres Kindes nicht hinweg. Sie konnte kein Kind mehr spielen sehen, ohne trübe Gedanken zu bekommen. Sie war niedergeschlagen und voller Leid. In ihrer Not ging sie zum Pfarrer, der sagte ihr, geh durchs Dorf, klingle an jedem Haus und frage, wo kein Leid wohnt. Und von dort lass dir eine Blume geben. Mit dem Strauß Blumen komm am Ende der Woche wieder zu mir. Die Frau ging durchs Dorf von einem Haus zum anderen. Am Ende der Woche hatte sie alle Häuser besucht und kam wieder zum Pfarrer. Wie viele Blumen hatte sie wohl in ihrem Strauß? Keine einzige. In jedem Haus wohnte Leid. In jedem Haus war Trost nötig. Liebe Geschwister, so ist es bis heute. Jeder von uns braucht Trost und Ermutigung. Genauso war es auch vor 2700 Jahren in Israel. Die Großmacht der Assyrer bedrängte Israel. Das Nordreich hatten die Assyrer schon 20 Jahre zuvor zerstört. Erst vor kurzem hatten sie nun auch die jüdische Hauptstadt Jerusalem belagert. Zwar war Jerusalem durch ein Wunder des Herrn noch einmal gerettet worden, aber die Lage blieb angespannt. Dem kleinen Juda stand das Wasser bis zum Hals. Mitten in diese bedrohte Situation hinein spricht Gott seinem Volk Trost zu. Tröstet, tröstet mein Volk. Trost braucht der Mensch. Das Kind, das vom Fahrrad gefallen ist. Der Schüler, der trotz fleißigem Lernen seine schlechte Note bekommen hat. Der Patient, bei dem der Arzt eine schwere Krankheit festgestellt hat. Der Mann, der seine Frau verloren hat. Jeder Mensch braucht Trost. Vielleicht nicht jede Sekunde, aber doch fast jeden Tag. Es gibt so viele Herausforderungen, so viele Lasten, die es zu tragen gilt. Da brauchen wir Trost, Ermutigung, Zuspruch. Damit wir nicht müde die Hände sinken lassen. Insofern ist das heutige Gotteswort eine gute und unmittelbare Fortsetzung auch zum letzten Sonntag. Die Gemeinde Jesu soll ein Ort solchen Trostes sein. Ein Ort, wo Kranke, Schwache und Niedergeschlagene kommen können, wo sie angenommen sind, wo sie in die Arme genommen und getröstet werden, wo eine Gemeinde dauerhaft kein Ort des Trostes ist, da ist sie auch keine christliche Gemeinde. Auch unsere Gemeinde soll ein Ort des Trostes sein. Es bleibt auch für uns eine tägliche Herausforderung, dass der Trost Gottes bei uns ist und weitergegeben wird. Dass Menschen, die zu uns kommen, getröstet, gestärkt und ermutigt werden. Sicher muss die Gemeinde auch kampfesmutig und leidensbereit ihren Platz einnehmen. Die Gemeinde Jesu soll kein Haufen heulender Weicheier sein. Aber damit wir bei allem Leid, das uns widerfährt, nicht im heulenden Elend stecken bleiben, brauchen wir den starken Trost, der uns immer wieder mannhaft auf die Beine bringt. Dieser Trost fällt nicht einfach so vom Himmel, deshalb hat die Predigt das Thema der Weg zum Trost. Am letzten Sonntag hatten wir auch von einem Weg gehört, vom Weg, den der Herr für uns aufgeschüttet hat. Vom Weg, auf dem wir unbeirrt und unerschrocken der Herrlichkeit entgegengehen dürfen. Heute ist die Rede von einem Weg, den wir bahnen sollen. Einen Weg für den Herrn sollen wir in unseren Herzen ebnen. Und mit dem Herrn zieht dann auch der starke Trost in unser Leben ein. Dieser Weg besteht aus drei Schritten. Die Punkte der Predigt, die Erkenntnis unserer Vergänglichkeit, zweitens die Notwendigkeit der Umkehr und drittens die Erfahrung, Gott tröstet. Erstens die Erkenntnis unserer Vergänglichkeit. Jesaja fragt, was soll ich predigen? Das ist die Frage eines jeden Predigers bei jeder Predigtvorbereitung. Es geht ja nicht darum, theologische Richtigkeiten zu verbreiten. Das Wort Gottes, das gerade jetzt gesagt werden muss, das soll vollmächtig verkündigt werden. Das Erste, was Jesaja den Menschen in Juda und Jerusalem sagen muss, ist die Botschaft, ihr seid vergänglich. Alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem Feld. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Geist bläst da rein. Fleisch, das ist in der Bibel der Mensch ohne Gott, der der Vergänglichkeit und dem Verderben preisgegeben ist. Und der Hauch des Mundes, der es anweht, das ist der Gerichtshauch. Der Hauch seines Mundes, der alles gottlose Wesen vernichtet. Des Herrn Geist bläst da rein. Jesaja betont die Vergänglichkeit der Welt und ihrer Pracht. Und er setzt im nächsten Vers daneben, Vers 8, aber des Herrn Wort, das Wort unseres Gottes besteht in Ewigkeit. Das ist einer der wichtigen Punkte, auf die es hier ankommt, die Vergänglichkeit dieser Welt und die Ewigkeit Gottes und seines Wortes, seiner Verheißungen, seiner Zusagen. Wie oberflächlich lebt der Mensch angesichts dieser Wirklichkeit, der Wirklichkeit seiner Vergänglichkeit doch dahin? Vor Jahren hatten wir in unserer Gemeinde in Neuwied den bekannten Jesusfilm verteilt. Das ist eine sehr genaue Verfilmung des Lukasevangeliums. Mit denen, die den Film auch entgegengenommen haben und signalisiert haben, dass sie ihn anschauen wollen, habe ich dann in den Wochen danach das Gespräch gesucht über diesen Film und über den christlichen Glauben. Und dabei bin ich fast von Gespräch zu Gespräch mehr erschrocken, wie oberflächlich heute gedacht und gelebt wird. Da ist kaum noch eine Sehnsucht nach Wahrheit. Da ist kaum noch eine Sehnsucht nach Erlösung. Da ist ein bisschen Spiritualität, ein bisschen Esoterik. Das bisschen Glauben, das ich habe, will ich nicht verlieren, hat mir jemand gesagt in diesen Gesprächen. Mehr als dieses bisschen wollte der Betreffende aber, soweit ich mich erinnere, auch nicht haben. Und ich habe mich nicht gefragt, hätte aber sich die Frage stellen müssen, ob dieses bisschen Glauben reicht für die Ewigkeit. Aber diese Frage kommt gar nicht erst auf. In dieser Zeit damals hatte ich auch einen Film gesehen mit dem Titel »Bis dass dein Tod uns scheidet«. Ich weiß gar nicht mehr, worum es damals wirklich ging. Ich habe mir nur eine bezeichnende Szene drin gemerkt. Da sitzt die lebenslustige und vitale Oma und meint, ich bin schon über 80, aber ich denke nie an den Tod. Sterben tun immer die anderen. Ich bin schon über 80, aber ich denke nie an den Tod. Sterben tun immer die anderen. Irrtum, sagt uns Gottes Wort. Sterben tust du. Und zwar todsicher. Und darauf gilt es vorbereitet zu sein. Dazu ist Umkehr nötig. Die Umkehr weg von einem oberflächlichen Leben zu einem Leben mit Gott, zu einem Leben, das Tiefgang und Zukunft hat. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, die Notwendigkeit der Umkehr. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, macht auf dem Gefilde eine ebene Bahn unserem Gott. Vor einigen Jahren kam in Idea ein Interview zu neuen Gottesdienstformen. Da haben beide Interviewpartner viel Richtiges gesagt, aber eines war ganz verhängnisvoll. Einer von beiden hat gemeint, die Zeiten haben sich geändert. Zur Zeit der Reformation waren die Menschen umgetrieben von der Frage, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Heute fragen die Menschen, wie gelingt mein Leben in dieser Welt? Deshalb müsse der Gottesdienst wesentlich Lebenshilfe sein. Die Analyse ist zwar richtig, die Therapie völlig falsch. Ein völlig katastrophal falscher und unbiblischer Ansatz. Wenn wir den Menschen nicht sagen, dass sie Sünder sind und Gnade brauchen, dann kann auch ihr Leben in dieser Welt im Letzten nicht gelingen. Daran ändert dann auch so alle sogenannte Lebenshilfe nichts. Ohnehin die beste Lebenshilfe, die ein Mensch haben kann, ist die persönliche Beziehung zu Jesus. Charles Haddon Spurgeon hat schon vor mehr als 100 Jahren gesagt, manche Prediger haben vergessen, dass das Gesetz der Zuchtmeister ist, der uns zu Christus treibt. Sie haben auf den unfruchtbaren ungebrochenen, brachliegenden Acker gesät und nicht berücksichtigt, dass die Schollen erst durch den Pflug umgebrochen werden müssen. Manche Prediger haben sich bemüht, Christus denen köstlich zu machen, die sich selbst für reich und satt hielten. Kein Wunder, dass ihre Arbeit vergeblich war. Es ist unsere Pflicht, sogar selbstgerechten Sündern Jesus zu predigen, aber es ist gewiss, dass sie ihn nicht annehmen werden, solange sie hoch von sich denken. Nur Kranke bedürfen des Arztes. Das Werk des Heiligen Geistes ist es, Sünder von der Sünde zu überführen, und solange das nicht an ihnen geschehen ist, können sie nicht dahin gebracht werden, die Gerechtigkeit bei Gott in Christus Jesus zu suchen. Das ist eine geistliche Tatsache, die heute leider noch weit mehr missachtet wird als damals zur Zeit Spurgeons. Können wir auch, liebe Geschwister, bei allem Weitergeben des Zeugnisses von Jesus Christus nicht genug vor Augen haben. Wir dürfen dem Herrn immer bei allem Zeugnis das Unmögliche zutrauen, dass er den hartnäckigsten, den verstocktesten Sünder zu Buße führen kann. Aber wie Spurgeon sagt, und die Bibel sagt es nicht anders, solange der Mensch nicht vor Gott zur Erkenntnis seiner Schuld und seiner Verlorenheit gekommen ist, wird er im letzten Grunde sein Herz nicht wirklich öffnen. Und wenn, dann wird es nur ein oberflächlicher Schritt sein. Und gerade das Stichwort Lebenshilfe macht ja auch deutlich, warum lässt Gott Menschen in äußere Not kommen? Nicht damit wir durch oberflächliche Lebenshilfe die Symptome der eigentlichen Not bekämpfen, sondern der Ursache an die Wurzel gehen, nämlich der Trennung von Gott. Deshalb führt ja Menschen in Not, lässt ihr Leben gegebenenfalls an die Wand fahren, damit sie merken, wo ihr Leben hingeht ohne ihn und dass sie ihn suchen. Und da wäre das Bemühen um oberflächliche Lebenshilfe gerade die Katastrophe. Es muss den Menschen gesagt werden, das ist das Leben ohne Gott, finde Jesus und dann wird er dein Leben auch wieder in Ordnung bringen. Spurgeon sagt weiter, der Heilige Geist baut nicht auf dem alten Fundament. Er lässt über alle Babel des stolzen Ich ein Feuer ausbrechen. Wenn jedes Selbstvertrauen verschwunden ist, dann und nicht eher, wird er den auserwählten köstlichen Eckstein in unsere Seele legen. Und Gott kann dich nicht reinigen, bevor du nicht von deiner eigenen Unreinigkeit überzeugt bist. Ich bin überzeugt, wo wirklich ein Gnadenwerk in einer Seele vorhanden ist, fing es mit einem Niederreißen an. Wo wirklich ein Gnadenwerk in einer Seele vorhanden ist, fing es mit einem Niederreißen an. Bevor Gott ein neues Leben wirklich bauen kann, muss das Alte in weiten Teilen abgerissen sein. Sicher geht es häufig auch Hand in Hand, bleibt ein ganzes Leben lang ein Prozess des immer wieder Abreißens, was an eigenem Wollen und Denken und Dichten und Trachten in unserem Leben wächst. Aber bevor eine wirkliche, echte Buße und Umkehr stattfinden kann, die wirklich das Herz von innen raus ergreift, muss ein Niederreißen des alten, stolzen Menschen stattgefunden haben. Auf das dicke, fette Ich des stolzen, unbeugsamen Menschen kann der Herr sein Werk der Gnade nicht bauen. Die Notwendigkeit der Umkehr. Erst wenn das stolze Ich des Menschen niedergerissen ist, wenn echte Buße und Umkehr geschehen sind, dann kommt der Trost. Und damit sind wir beim dritten und letzten Punkt, der Trost Gottes. Worin besteht eigentlich dieser Trost? Ich habe mal im Internet geguckt, was versteht die Welt so unter Trost. Habe folgende Definition gefunden. Trost ist der Beistand, der einem Menschen von einem anderen, meist in Worten, Gesten oder durch Berührungen geleistet wird und der damit das Leid und den seelischen Schmerz lindern soll. Dabei ist beiden wohl bewusst, dass die Tröstung zwar nichts an der Situation ändert, jedoch dem Trostbedürftigen wahre Anteilnahme entgegenbringt, die diesem hilft, sich seelisch wieder aufzurichten. Für menschlichen Trost mag das eine brauchbare Definition sein. Sehr viel mehr Trost kann ein Mensch nicht ohne weiteres geben. Wobei selbst für menschliche Möglichkeiten dachte ich, diese Definition von Trost sehr kurz greift. Wenn ein Einsamer besucht wird, dann ändert sich sehr wohl seine Situation der Einsamkeit, mindestens für die Dauer des Besuchs. Der Trost ist also da ein sehr realer. Oder wenn jemand in Geldnot steckt und bekommt finanzielle Unterstützung, dann ändert auch das durchaus die Situation und der damit verbundene Trost kann ein sehr kräftiger und nachhaltiger sein. Allerdings, und da hat diese Definition dann auch ihre Berechtigung, es gibt viele Situationen und vielleicht sogar die meisten, denen wir begegnen, die wir bei Menschen beim besten Willen nicht ändern können. Und da in der Tat besteht die Gefahr, dass unser Trost allzu oft nur billiger Trost ist. In Situationen, in denen wir nicht wirklich helfen können, sind menschliche Worte, auch wenn sie noch so gut gemeint sind, oft schal und hilflos. Aber der Trost Gottes ist etwas ganz anderes. Der Trost Gottes ist etwas ganz anderes. Worin besteht er? In der Verheißung der Verse 5 und 10, denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. Der Inhalt des Trostes ist, Gott ist da. Das ist doch das Problem, wenn Gott nicht da ist. Das ist ja auch der vielfache Vorwurf gegen ihn. Wo warst du in Auschwitz? Wo warst du, als dieses Erdbeben, jene Flutwelle oder Hurricane Katrina oder wie sie alle mittlerweile heißen, so gewaltige Verwüstungen angerichtet und zahllose Menschenleben gefordert hat? Wo warst du? Oder um es am Eingangsbeispiel zu sagen, wo warst du, als mein Kind vom Auto überfahren wurde? Wo warst du, als mich eine Krankheit nach der anderen heimgesucht hat? Wo warst du, als eine Katastrophe nach der anderen über mein Leben hereingebrochen ist? Wo warst du? Wo bist du? Die Antwort göttlichen Trostes heißt, ich bin da. Ich bin immer da. Damit muss sich die Situation für mich äußerlich wahrnehmbar noch gar nicht geändert haben und dennoch ist die Situation eine ganz andere. Ob Gott da ist oder nicht, das ist ein himmelweiter Unterschied. Wir sehen das ja auch schon im menschlichen Bereich. Da ist ein Kind allein zu Hause. Es ist Nacht, draußen tobt der Sturm, es blitzt und donnert, der Laden schlägt, die Balken knarren, Schatten huschen über die Wand. Das Kind hat vor Entsetzen die Bettdecke bis ans Kinn hochgezogen. Die Zähne klappern fast noch lauter vor Angst als draußen der Laden. Und dann hört das Kind, wie sich der Schlüssel im Haustürschloss dreht. Die Mutter kommt heim. Das Kind hört, wie sie den Mantel an die Garderobe hängt. Ihre wohlvertrauten Schritte nähern sich dem Kinderzimmer. Die Tür geht auf. Alles ist anders. Alles ist anders. Die Mama ist da. Der Sturm tobt noch immer. Blitze zucken und Donnerschläge erfüllen die Luft. Der Laden schlägt und die Balken knarren nach wie vor. Aber alles ist anders. Die Mama ist da. Liebe Geschwister, wenn das schon für eine menschliche Mama gilt, wie viel mehr gilt es doch für den lebendigen Gott? Wie anders ist alles, wenn er da ist? Heute Morgen habe ich noch im Losungsbüchlein für den heutigen Sonntag gelesen, hat wunderbar gepasst, von Johannes Calvin, das Wort nichts tröstet mächtiger als die Gewissheit, mitten im Elend von der Liebe Gottes umfangen zu werden. Nichts tröstet mächtiger als die Gewissheit, mitten im Elend von der Liebe Gottes umfangen zu werden. Gott ist da. Das ist Trost. Wenn wir nicht fragen müssen, wo ist Gott, sondern wenn wir wissen, er ist da, mitten unter uns, gegenwärtig. Und wenn wir wissen dürfen, er handelt machtvoll. Genau das sagt er durch den Propheten Jesaja, die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. Für mich sind das die Schlüsselverse im ganzen Abschnitt. Die Herrlichkeit des Herrn soll offenbar werden. Danach sehnt sich der Mensch bis heute, im Grunde seines Herzens auch der gottlose Mensch. Deshalb haben alle Formen von Esoterik und Mystik einen solchen Zulauf. Das sind ja nichts anderes als menschliche Versuche, irgendwo ans Offenbarwerden des Herrn heranzukommen. Und deshalb sind die Charismatiker und Pfingstler eine rasant wachsende Bewegung, weil sie versprechen, bei uns erlebt ihr das Offenbarwerden des Herrn, bei uns erlebt ihr die Macht Gottes. Nur können wir das den Menschen so vollmundig nicht versprechen. Gewiss ist Gott da, gewiss ist Gott heute da, unter uns, in diesem Gottesdienst. Wenn er nicht da wäre, dann hätten wir heute Morgen besser ausgeschlafen oder einen schönen Spaziergang gemacht. Ein Gottesdienst ohne Gott hat keinen Wert, aber er ist da. Seine Herrlichkeit allerdings ist noch nicht offenbart. Und das macht uns dann oft so große Not. Aber auch dann, wenn wir sein machtvolles Handeln noch nicht sehen, haben wir die Verheißung, es wird anders. Die Herrlichkeit des Herrn wird offenbar werden. Wir werden es erleben, wenn nicht heute, dann morgen oder übermorgen. Er hat die Not zugelassen. Er wird sie zu seiner Zeit auch wieder wenden. Und wir werden staunen, welchen Segen er uns gerade durch diese Not bereitet hat. Denn auch darüber, liebe Geschwister, dürfen wir gewiss sein, dass Gott keine einzige Not in unserem Leben und dass Gott auch keine Not in unserer Gemeinde zulässt, ohne sie uns zum Segen zu machen, wenn wir an ihm bleiben, im Vertrauen, im Gehorsam. Und dann dürfen wir es immer und immer und immer wieder erleben, siehe, der Herr kommt gewaltig. Das ist Wirklichkeit seit Jesus. Er hat es versprochen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Er kommt gewaltig und er kommt zu uns und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Die Gemeinde Jesu ist stark, wenn sie diesem Herrn glaubt, wenn sie ihm vertraut und wenn sie in diesem Vertrauen betet und dranbleibt im Gebet und das, was sie erbittet, schon mit Danksagung empfängt im Glauben. Sagt Herr, du weißt und wir wissen, du kannst nicht anders als zu deinem Wort stehen. Das heißt, wenn sie in allem auf den Herrn sieht, der bei ihr ist. Das lasst uns auch in Zukunft tun, dass wir alle Tage im Trost Gottes leben. Amen.